Die folgende Sendung wird unterstützt vom Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4 zur Sendung über das Gärtnerplatzviertel und das Glockenbachviertel, die wir heute zusammen mit der Radiogruppe der Mathilde-Eller-Schule vorstellen.
Zur Radiogruppe gehören
Victoria,
Vanessa,
Akin,
Lena,
Aminata,
Giuseppe,
Martina
und Dietmar von LoRa München.
Die Mathilde-Eller-Schule hat ihren Standort im Gärtnerplatzviertel, nämlich in der Klenzestraße 27, nur 50 Meter vom Gärtnerplatz entfernt.
LoRa München sitzt übrigens in der Schwanthaler Straße 80. Der Teil der Schwanthaler Straße gehört zum St. Paulsviertel, das ebenfalls zum Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt gehört.
Wir wünschen euch eine interessante Sendung.
Das Gärtnerplatz und das Glockenbachviertel sind belebte Ausgehviertel, aber auch beliebte Wohnviertel.
Was nicht immer so zusammenpasst, wie wir in der Sendung hören werden.
Wir schauen heute auch auf die Verkehrssituation in den beiden Vierteln. Insbesondere geht es uns da um die Fraunhofer Straße, eine wichtige Geschäftsstraße des Viertels.
Wir stellen das Münchner Marionettentheater und die Glockenbachwerkstatt vor.
Außerdem haben wir beim Westermühlbach vorbeigeschaut und zeigen euch, wie wichtig Stadtbäche für eine Großstadt sind.
Wir haben den wunderschönen alten Südfriedhof einen Besuch abgestattet.
Und wir erzählen euch, was im Sommer auf dem Holzplatz los war.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Umgrenzt werden das Gärtnerplatzviertel und das Glockenbachviertel auf der einen Seite von der Isar, auf der anderen von der Lindwurmstraße. Im Süden ist es die Kapuzinerstraße, im Norden Zweibrücken, Rumfort und Müllerstraße.
Beide Viertel sind innerstädtische Viertel und da ist eine Menge los, was natürlich auch eine Menge Verkehr mit sich bringt. Wir haben uns auf der Straße umgehört.
Wie ist der Verkehr hier im Viertel?
Zu viel, finde ich.
Der Verkehr, viel zu viel Verkehr und zu wenige Parkplätze.
Es geht eigentlich viele Radfahrer, paar Autos, aber es ist ganz angemessen.
Wenn man Autofahrer ist, katastrophal, weil es keine Parkplätze gibt. Wenn man Fußgänger ist, wird man entweder vom Fahrradfahrer oder Autofahrer überfahren.
Ja, in der Fraunhofer Straße ist es jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Da sind die Radlwege im Weg, aber sonst ganz gut.
Ja, also erstmal viel zu laut, es sind viel zu viele Autos hier. Und was mir hier auch fehlt ist, es ist zwar hier die Isar um die Ecke, die ist zwar schön grün, aber im Viertel, schaut ja mal, hier ist noch ein bisschen Gärtnerplatz, aber es ist alles sehr, sehr grau, da gehört viel mehr Grün hier rein und wir haben einfach zu viele Autos und viel zu viele Parkplätze.
Leider eine Katastrophe, ganz viele Baustellen, Einbahnstraßen und ich finde es sehr schlimm, wie man als Radfahrer, selbst als Fußgänger vorwärts kommt hier.
Naja, der Verkehr hier im Viertel ist schon ziemlich viel. Wenn ihr euch umschaut, man kann hier viele Autos sehen, viele Fahrräder, auch viele Fußgänger. Hier ist immer, immer viel los.
Der Verkehr ist hier ganz, ganz wüst. Also jeder fährt und parkt einfach auch immer irgendwo, wo er will. Manchmal kommt man dann gar nicht mehr durch, weder als Fußgänger, als Radfahrer oder auch wenn man mit dem Auto mal hier reinfährt, ist es ganz, ganz schwierig. Es ist sehr, sehr viel los und man findet mit dem Auto zum Beispiel keinen Parkplatz und mit dem Rad hat man einfach Angst, dass man zusammengefahren wird oder als Fußgänger.
Wie kann man das verbessern?
Da bin ich jetzt überfragt, da habe ich jetzt aktuell keine Lösung leider.
Ich denke, man könnte es verbessern, indem man eventuell mehr Fußgängerzonen schafft oder auch das MVV-Angebot verbessert.
Indem sich die Fahrradfahrer auch mehr an die Vorschriften halten und den Fußgänger achten und der Autofahrer sein Auto abschafft.
Ja, man kann zum Beispiel aus einer zweispurigen Straße eine einspurige machen, also Einbahnstraße. Dann ist wieder mehr Platz für Fahrräder und für Fußgänger. Man kann überhaupt mal überlegen, ob man vielleicht Straßen völlig autofrei macht, damit die Leute, die hier wohnen und die hier leben und die hier arbeiten, auch einfach mehr Platz haben. Weil wenn ihr euch ja mal umschaut hier, Überall sind breite Straßen, überall stellen die Leute ihre Autos hin. Stellt euch mal vor, da würden jetzt lauter Sitzbänke stehen und ein bisschen Stück Wiese, wo man sich hinlegen kann. Wie schön wäre denn das hier?
Man sollte nur noch die Anwohner durchfahren eigentlich. Ich finde nicht, dass hier jemand, also hier muss man nicht durchfahren, wenn man kein Anwohner ist. Deswegen sollte man das eigentlich noch stärker beschränken. Vor allem bei den engen Straßen und jetzt mit den Schanigärten wird es auch nicht besser.
Eine Möglichkeit wäre wirklich hier eine Fußgängerzone sozusagen einzurichten, dass man einfach ein paar Straßen komplett für den Verkehr sperrt, dass man auch nur noch wirklich zu Fuß dort rein kann, so wie in der Innenstadt auch.
Eventuell mehr Radwege.
Ich finde es sehr gut, wie man in der Fraunhofer Straße diesen großen, breiten, roten Radweg angelegt hat. Fahrradstraßen finde ich auch eine sehr gute Verbesserung und weiß ich nicht, dass man einfach da nochmal den Fokus drauf legt und wirklich aufmerksam drauf macht, gerade vielleicht durch diese Radioumfrage, dass man das dann hört, wenn das gesendet wird, dass man einen Brief, dass ihr zum Beispiel auch einen Brief ans Rathaus schreibt, dass man da vielleicht nochmal Plakate aufhängt oder mit Farben arbeitet und, weiß ich nicht, vielleicht auch irgendein lustiges T-Shirt entwickelt oder irgendeinen Anstecker oder so, dass man da drauf aufmerksam macht.
Wir haben es gehört, die Verkehrssituation im Gegnerplatz und Glockenbachviertel ist nicht ganz einfach.
Die Straßen sind schmal, Radwege kaum bis gar nicht vorhanden und auch für Fußgängerinnen und Fußgänger ist in dem belebten Viertel viel zu wenig Platz.
Die Frau, die wir zuletzt gehört haben, hat Vorschläge gemacht und auch die Fraunhoferstraße angesprochen.
Die ist eine wichtige Geschäftsstraße und verläuft von der Reichenbachbrücke bis zur Müllerstraße. Auch eine Straßenbahn fährt dort entlang.
Gerade für Radfahrer war das nicht ungefährlich. Genau war. Seit 2019 gibt es dort zwei rot eingefärbte, relativ breite Fahrradstreifen.
Weggefallen sind dafür über 120 Parkplätze. Dazu entstanden 60 weitere Radstellplätze. Für den Lieferverkehr wurden neue Lieferzonen in den Seitenstraßen eingerichtet.
Viele Geschäftsleute und Gewerbetreibende kritisieren bis heute, dass weniger Kunden zu ihnen kämen und dass die fahrradfreundliche Lösung vor allem zu ihren Lasten gehe.
Auch Beate Bitschambek vom Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt ist mit der Situation nicht so richtig zufrieden.
Mir fehlte hier, kann man auch nachlesen, eindeutig die Bürgerbeteiligung, denn so eine große Umbaumaßnahme muss man eigentlich mit einer Bürgerversammlung zuerst vorbereiten. Und was man deutlich sieht, ist, der Lieferverkehr wurde völlig vernachlässigt. Und der Lieferverkehr ist einfach ein Problem, der berücksichtigt werden muss, denn wenn die Menschen weniger Autos haben, wird mehr geliefert. Zudem wollen wir ja im Bezirksausschuss 2, wollen wir gerne diese bunte Mischung in unserem Viertel behalten mit Gewerbe, Kleingewerbe, Wohnen, einfach um diese Vielfalt und die Mischung. Und das macht eigentlich die Urbanität aus, um das zu erhalten. Und deswegen muss natürlich auch für die kleinen Werkstätten und die kleinen Betriebe muss an Lieferzonen gedacht werden. Und das ist natürlich nicht so einfach in so einem gewachsenen Viertel, wo die Straßen oftmals halt nicht breit genug sind.
Also Sie würden sagen, nicht ganz gelungen, was da in der Fraunhofer Straße ist?
Ja, nicht ganz gelungen. Es ist natürlich auch schwierig, aber ich denke, die Lieferzonen, da muss man noch eine andere Lösung finden. Das ist auch jetzt immer noch das Problem. Wie schafft man das mit der Belieferung?
Sagt Beate Bitschambek vom Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt. Dort ist sie Vorsitzende des Unterausschusses Kultur, Jugend, Soziales.
Außerdem ist sie Kinder- und Jugendbeauftragte des Stadtbezirks. Wir haben es gehört, Beate Bitschambek ist nicht ganz glücklich mit der Situation an der Fraunhoferstraße.
Deutlich positiver sieht der Mobilitätsexperte der Umweltorganisation Green City, Andreas Schuster, die Umbaumaßnahmen. Andreas Schuster ist auch Stadtrat für die SPD und dort ihr radpolitischer Sprecher.
Aus meiner Sicht ist es grundsätzlich gelungen, weil man hat es ja nicht einfach so gemacht, sondern die Sicherheit dort mit der Trambahn und den Trambahnschienen und den parkenden Autos für die Radlfahrenden, die dazwischen mussten, war einfach nicht gegeben und die hat sich deutlich erhöht. Also das ist ein voller Erfolg. Natürlich war es erstmal eine Umgewöhnung, die parkenden Autos waren weg und man muss ja sagen, wo haben denn die Händler früher geparkt? Sie haben sich zwischen die parkenden Autos in die Einfahrten gestellt und waren dadurch nicht so sichtbar. Und wenn sie sich jetzt auf den Radweg stellen würden, ist es eine Strafe. Insofern muss man sagen, es war auch vorher schon ein Problem. Und wir haben durch den Umbau, haben wir sogar in den Seitenräumen extra Haltestellen zur Belieferung gemacht. Da muss man halt sagen, die sind halt jetzt von anderen Autofahrern zugeparkt und können deswegen nicht genutzt werden. Das sind aber Probleme, die muss man anders begegnen. Also es ist nicht das Problem, dass der Radverkehr hier jetzt Platz weggenommen hat, sondern es ist zu viel parkender Verkehr da. Dann ist halt für den Lieferverkehr zu wenig Platz, aber da gehen wir ran. Eine weitere Sache, die man noch lösen muss, es kommt auch, wie gesagt, durch abbiegende Autos, dass die Trambahnen teilweise auf dieser Strecke jetzt Verspätung haben. Da muss man aber einfach die Ampeln so anpassen, dass nicht mehr so viel Verkehr reinkommt und man diese Zeitverluste auch wieder rausholt. Also es gibt für alles Lösungen und es ist auch nicht für alles der Radverkehr sozusagen ursächlich, wie man es jetzt oft hört. Und man muss auch sagen, es gab vor der Umbau eine Bürgerversammlung, es gab nach den Umbau eine Bürgerversammlung. Jedes Mal wurde es mit großer Mehrheit angenommen und Anträge, dass man es zurückbaut, wurden ebenso mit großer Mehrheit abgelehnt. Also insofern für die Menschen vor Ort scheint es für viele ein Erfolgsrezept zu sein.
Soweit der Mobilitätsexperte der Umweltorganisation Green City, Andreas Schuster, über die Umbaumaßnahmen an der Fraunhofer Straße. Andreas Schuster ist Stadtrat der SPD und ihr ratpolitischer Sprecher.
Jetzt wollten wir es aber genau wissen und sind selbst zur Fraunhofer Straße gegangen, um uns ein Bild zu machen. Wie finden es die Leute aus dem Viertel, dass die Parkplätze den Fahrradwegen weichen mussten? Hört euch unsere Straßenfrage an.
An der Fraunhofer Straße wurden die Parkplätze weggenommen. Stattdessen gibt es dort nun Radwege. Ist das eine gute Lösung?
Ich finde es gut, weil es nicht so gefährlich ist, wenn da keine Autos stehen. Dann kann es auch nicht passieren, dass die Radfahrer, die vielleicht an den Autos vorbeifahren, von sich öffnenden Türen angestoßen werden oder dass Fahrradfahrer stürzen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass die Fahrradwege ausgebaut werden.
Ich finde, das ist sehr, sehr gut, weil es gibt viel zu viele Autos in der Stadt und viel zu viel Platz für Autos und viel zu wenig Platz für Fahrräder und für Menschen ohne Autos. Und ich finde es überhaupt nicht einzusehen, dass die ganze Stadt nur für Autos da sein soll, sondern die ist für uns Menschen da. Wenn man Fahrradwege macht, gibt es weniger Parkplätze. Und dann denkt man sich, ob man mit dem Auto in die Stadt fährt oder ob man vielleicht doch mit der S-Bahn in die Stadt fährt, weil es ja so mühsam ist zu parken. Also macht man das Leben den Autofahrern ein bisschen weniger gemütlich. Und das ist doch eigentlich sehr gut.
Ja, also ich finde es gut, weil ich habe selber kein Auto. Und ich finde es gut, weil man hier auch mit dem Fahrrad dann gut rumfahren kann.
Ja, als Fahrradfahrer ist für mich auf jeden Fall ein Vorteil und ich da ungestört und relativ sicher dann fahren kann.
Ja, ich würde jederzeit Fahrradwege bevorzugen, ja. Ja, wir leben in der Innenstadt und ich denke, in der Innenstadt ist das Fahrrad das bevorzugte Verkehrsmittel. Autos haben wir hier genug, ich würde sogar sagen fast zu viele Autos, deswegen lieber Fahrräder.
Ja und nein. Ich finde, man muss auf die Fahrradfahrer gut aufpassen und denen gute Wege schaffen, aber genauso für die Autofahrer. Die darf man nicht verdrängen, sondern denen muss man auch Platz schaffen. So ein gutes Miteinander wäre super. Vielleicht durch den Ausbau von öffentlichen Fahrzeugen, Fahrmitteln oder durch innovative Mobilitätskonzepte, dass man einfach ja, schlaue Leute dazu fragt.
Für die Fahrradfahrer ist es auf alle Fälle eine sehr gute Lösung, weil auf der Fraunhofer Straße nicht nur viele Autos sind, sondern auch Schienen. Und das macht es besonders gefährlich für Fahrradfahrer. Deswegen ist es sehr gut, dass da jetzt ein eindeutiger Fahrradweg ist.
Vielen Dank, dass Sie meine Frage beantwortet haben.
Bitte sehr gerne.
Soweit unsere Straßenumfrage von der Fraunhoferstraße. Dort hat die Stadt eine radfreundliche Lösung bewirkt nicht.
So mussten die Parkplätze zwischen der Müllerstraße und der Baderstraße auf beiden Fahrbahnseiten Fahrradstreifen weichen.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Sie haben Lora München eingeschaltet und Sie hören eine Sendung über das Gärtnerplatzviertel und das Glockenbachviertel. Die Lora heute zusammen mit der Radiogruppe der Mathilde-Eller-Schule vorstellen.
Als nächstes kommen wir zum Bürgerhaus Glochenbach-Werdstadt in der Blumenstraße 7. Wir haben dort vorbeigeschaut und mit Andreas Altmitarbeiter der Glochenbach-Werkstatt gesprochen.
Was ist die Glochenbach-Werkstatt?
Also die Glochenbach-Werkstatt ist ein Bürgerhaus in München. Wir haben verschiedene Angebote. Also es ist tagsüber ist es Kindergarten, Hort und Kinderkrippe und abends oder früher oder nachmittags sind dann haben wir Werkstätten, einen Bolzplatz, Biergarten, machen viele kulturelle Veranstaltungen und machen auch Selbstverwaltung, dass die Leute Räume mieten können und dort selber Sachen veranstalten.
Wo ist die Glockenbach-Werkstatt?
Also die Glockenbach-Werkstatt ist eigentlich im Zentrum von München, hinterm Viktualienmarkt, gegenüber von der Schrannhalle in der Blumenstraße 7.
Seit wann gibt es die Glockenbach-Werkstatt?
Die Glockenbach-Werkstatt gibt es seit 1979, also jetzt 42 Jahre.
Wer arbeitet in der Glockenbach-Werkstatt?
Also es arbeiten ganz viele Menschen in der Glockenbach-Werkstatt, also Sozialpädagogen, Erzieherinnen, wir haben Tontechniker, wir haben Menschen, die an der Bar arbeiten, die Kurse geben, Handwerker, ja, unterschiedliche Leute.
Was kann man in der Glockenbach-Werkstatt machen?
Also man kann entweder, wenn man Kinder als seine Kinder hier in den Kindergarten schicken oder in den Hort oder in die Krippe, oder man kann einfach nachmittags oder frühen Abend vorbeikommen, sich in den Stadtteil treffen, so kneipenähnlich ist das, reinsetzen oder in den Biergarten. Und man kann auf Konzerte, auf Lesungen gehen, auf Ausstellungen. Man kann Kurse besuchen, Schreinerkurse, Töpferkurse, Fahrradreparaturkurse. Wir haben auch Bandräume, in denen man proben kann. Unterschiedlichste Sachen.
Was war anders wegen Corona im Vergleich zu früher?
Ja, da war anders, dass wir ziemlich viel geschlossen hatten einfach, muss man sagen. Wir hatten in beiden Lockdowns, also der kulturelle Bereich und der Abendbereich war komplett geschlossen von, weiß nicht mehr, November bis Mai und davor der erste Lockdown auch letztes Jahr. Kindergarten und Hort hatten immer geöffnet, hatten Notbetreuung, war geöffnet, aber wir haben dann viel online gemacht, Livestreamings, ganz viele Konzerte hier drin, wo wir jetzt stehen im Veranstaltungsraum, haben wir live ins Internet gestreamt.
Was ist das Bürgerhaus der Glockenbach-Werkstatt?
Es gibt den Glockenbach-Werkstatt e.V., das ist ein Verein und der hat viele verschiedene Einrichtungen. Es gibt das Bürgerhaus, das ist das Stammhaus, das erste, was gegründet worden ist von uns oder vom Verein. Und das ist einfach dieses alte Haus mitten in der Stadt.
Was kann man im Atelier an der Baumstraße machen?
Das ist ein großer, sehr, sehr schöner Raum und den kann man eigentlich mieten für, wenn man selber Kurse geben will, eigentlich eher so Bewegungskurse, Tanzkurse, Yoga oder auch so für kleinere Vorträge geht das. Genau, das ist so ein, einfach, den kann man kostengünstig mieten, ist ein Raum in der Baumstraße.
Welche Kurse bietet die Glockenbach-Werkstatt an?
Also, wir haben unterschiedliche Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wir haben drei so kleine Werkstätten, Töpferei, Schreinerei und so eine Fahrradwerkstatt. Da gibt es Kurse in den Bereichen. Dann haben wir noch Capoeira, dann haben wir Fußball. Und am Wochenende manchmal bieten wir so verschiedene Kurse in Kooperation mit dem Jugendamt an. Und wir haben noch so Ferienprogramm für Kinder, wo Grundschulkinder oder 1. bis 5. Klasse in den Ferien hier an Ausflügen teilnehmen können.
Wie viel kostet ein Kurs?
Für Kinder und Jugendliche sind sie eigentlich sehr günstig. Da unterstützen wir das. Das Kinderschreinern kostet, glaube ich, 5 € pro Teilnahme und so ein Töpferkurs für Kinder. Ich weiß ganz ehrlich gar nicht, 50 € für 10 Mal, irgendwie sowas. Und Fußballtraining ist umsonst. Capoeira kostet, glaube ich, einen Monatsbeitrag von 20 €. Da hat man aber dann 5-mal oder 6-mal Training. Genau, also für Kinder sind sie sehr günstig, für Erwachsene auch günstig. Da müssen sie nur so kostendeckend sein.
Kinderbetreuung?
Ja, also wie gesagt, verschiedene Bereiche, Kindergarten, Hort, Krippe, also für Hort ist für Schüler, Krippe für ganz klein und dann noch Ferienprogramm in den Ferien.
Welche Angebote gibt es für Kinder und Jugendliche?
Also für Kinder gibt es die Werkstattangebote, wie gesagt, Töpfern, Schreinern, Fußballspielen, Capoeira, was ich vergessen habe, genau, Klavierunterricht haben wir noch. Wir hatten Schlagzeugunterricht, aber da haben wir gerade keinen Lehrer. Und für Jugendliche gibt es das Gleiche, plus noch dazu halt, die können ja auch schon auf die kulturellen Veranstaltungen, auf die Konzerte, Hip-Hop-Session, können die alle gehen. Und die Bandräume sind für Jugendliche auch interessant. Genau, das sind so die Angebote.
Wo ist der Bolzplatz?
Der Bolzplatz ist, den wir können ihn nachher noch anschauen, der ist einfach, wenn man bei uns durch das Haus durchgeht, auf den Hof, dahinter ist er so ein eingezäunter Fußballplatz.
Gibt es auch Angebote für Senioren?
Ja, zum Teil. Also dadurch, dass wir so generationsübergreifend arbeiten, dass bei uns jeder, also am Abend darf jeder kommen und es gibt kulturelle Veranstaltungen, wo der Seniorenanteil auf jeden Fall höher ist. Aber so ganz extra für Senioren haben wir zurzeit nichts im Programm.
Welche Veranstaltungen gibt es in der Glockenbachwerkstatt?
Also es gibt hauptsächlich kulturelle Veranstaltungen, es sind Konzerte, also sehr viele Konzerte, Poetry Slams, offene Musiksessions, wo man einfach mit seinem Instrument vorbeikommen kann und dann fangen die an zusammen zu spielen. Haben wir aber auch Lesungen, wir haben Filmvorführungen, Ausstellungen und was haben wir noch? Ja, das war's so.
Was machen die Pfadfinder in der Glockenbachwerkstatt?
Also die Pfadfinder sind gar nicht direkt in der Glockenbachwerkstatt, die sind in einem Gebäude, das heißt der Quellenbunker, das ist in der Quellenstraße beim Maria-Hilfsplatz. Da haben die einfach ihr Pfadfinderheim und wir sind nur betreuen quasi die Organisation von den Pfadfindern. Aber selber machen wir eigentlich gar nichts mit dem, die sind sehr eigenständig.
Kann man in der Glockenbachwerkstatt auch essen?
Ja, man kann auch sehr gut essen, immer montags bis samstags, immer ab 17.30 Uhr hat die Kneipe oder der Biergarten Stadtteiltreff geöffnet. Und wir haben ambitionierte junge Hobbyköche, die dann immer leckere drei Gerichte kochen, die man sehr günstig kaufen kann.
Sagt Andreas Alphan, der Glockenbachwerkstatt, die Glockenbachwerkstatt ist das älteste Bürgerhaus München. Schaut doch einfach mal in der Blumenstraße 7 vorbei.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de. Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Und derzeit stellen wir eine weitere Einrichtung im Glockenbachfriedhof vor, das München-Marionettentheater.
Es ist das älteste nicht mobile Marionettentheater Deutschlands und es befindet sich in der Blumenstraße 32, nicht weit entfernt vom Sendlinger Tor. Am 14. Juli hat die siebenköpfige Radiogruppe der Mathilde-Eller-Schule das Marionettentheater besucht.
Wir wurden von Intendant Siegfried Bümke und Puppenspielerin Maida besehen durch die Räume geführt, durften hinter die Bühne schauen und uns selbst als Puppenspieler versuchen. Dann haben wir Siegfried Bümke interviewt.
Was ist eine Marionette und was bedeutet das Wort?
Also Marionette bedeutet eine Puppe an Fäden. Das heißt, die Figur ist im Gegensatz zu einer Handpuppe, die direkt mit der Hand bedient wird, sind die Fäden, die von der Puppe nach oben an ein Spielkreuz gehen und die Marionette wird über das Spielkreuz bedient. Das heißt, dafür brauchen wir auch Puppenspielerinnen und Puppenspieler.
Seit wann gibt es Marionette und Marionettentheater?
Marionetten ist eine sehr alte Theaterform. Die ersten Marionetten, die bekannt sind und wovon es auch Bilder gibt, gehen zurück bis in das Mittelalter.
Seit wann gibt es das Marionettentheater in München?
Das Münchner Marionettentheater, in dem ihr jetzt seid, besteht seit dem Jahre 1900. Das heißt also in diesem Jahr 121 Jahre. Wobei, ich muss eins sagen, es gibt zwei, wie man so schön sagt, Gründerväter. Und es gibt in München eine kleine Straße, die ist hier genau vor dem Theater, und das ist die Papa-Schmidt-Straße. Und dieser Papa Schmidt ist der eigentliche Gründer des Münchner Marionettentheaters. Und der hatte es gegründet bereits 1858. Und bis zum Jahr 1900 war er an verschiedenen Spielstätten in München. Und erst im Jahre 1900 hat die Stadt München dann dieses Gebäude gebaut, in dem ihr heute zu Besuch seid.
Wie schwer ist es, die Marionetten zu spielen?
Marionetten spielen ist sehr schwer, weil man muss erst die Technik lernen. Vergleichbar kann man sagen wie ein Instrument. Also ich muss erst die Technik beherrschen, dann kann ich dieser Figur beziehungsweise einem Instrument sozusagen eine Bewegung oder etwas Künstlerisches herauslocken. Und deswegen ein guter Marionettenspieler braucht mindestens 1,5 Jahre, bis er soweit ist, dass er mal auch eine große Rolle spielen kann und das Marionettenspielen einigermaßen gut beherrscht.
Braucht man eine Ausbildung?
Entweder ja, es gibt zwei Schulen dafür. Das eine ist eine Theaterschule in Berlin, das andere eine Theaterhochschule in Stuttgart. Oder man geht wie bei uns hier an das Theater und lernt es dort von einem erfahrenen Spieler oder Spielerin.
Wer baut die Marionetten?
Die Marionetten baue alle ich. Sie werden entweder die Köpfe modelliert oder geschnitzt. Alles andere wird aus Zirbelholz geschnitzt. Bei den großen Handpuppen, die ihr oben gesehen habt, die werden aus Schaumstoff gemacht und dann mit Stoff überzogen. Und dann habe ich noch eine Kostümbildnerin, die dann die nackten Puppen sozusagen ankleidet.
Wie viele Zuschauerinnen passen in das Marionettentheater?
Ganz genau 189.
Wie viele Leute arbeiten hier und welche verschiedenen Aufgaben gibt es?
Hier arbeiten 6 feste Mitarbeiter und wir gehen dann anschließend, gehe ich mit euch auch noch kurz in die Werkstatt, damit ihr das auch mal sehen könnt, wo unsere ganzen Kulissen und die Requisiten, wie das alles im Theater heißt, angefertigt werden. Und diese 6 Mitarbeiter sind sogenannte Allround-Künstler, auf gut Deutsch, die können so ziemlich alles. Die können schreinern, die können modellieren, sie können malen, sie können zeichnen, sie können mit Holz umgehen und das alles wird bei uns in der Werkstatt von den Mitarbeitern gemacht.
Wie lange sind Sie schon dabei?
Als Theaterchef bin ich jetzt 21 Jahre dabei, aber ich kenne dieses Theater schon seit meinen Kindertagen. Also wenn ich alles zusammenzähle, bin ich schon über 40 Jahre an dem Theater.
Welche ist Ihre Lieblingsmarionette?
Es ist schwierig bei so vielen Figuren, aber der Papageno aus der Zauberflöte und natürlich in den Kindervorstellungen der Kasperl, das sind meine Lieblingsfiguren, die ich auch immer spiele.
Welche Stück würden schon aufgeführt?
Welche Stücke schon aufgeführt wurden? Also wir haben im Augenblick 25 Stücke im Programm. Das sind Märchen, das sind aber auch für die Erwachsenen Opern oder Musikstücke. Und zum Beispiel, wir arbeiten, da wird die Premiere, wie es so schön heißt, wenn ein neues Stück entsteht und die erste Vorstellung hat, die werden wir erst im nächsten Jahr, im Frühjahr haben. Und das wird ein Musical von Peter Maffay, Tabaluga, Es lebe die Freundschaft sein. Und da arbeiten wir gerade dran.
Welche ist Ihr Lieblingsstück?
Mein Lieblingsstück ist eigentlich immer das, was wir gerade spielen. Also im Augenblick ist es hier dieses schöne Stück Spuk im Spielzeugladen.
Wie lief das in der Corona-Zeit?
Wie das im Augenblick läuft in der Corona-Zeit? Ja, es ist schwierig. Wir können das Theater leider nur für 50 Personen pro Vorstellung aufmachen. Und das ist natürlich nicht so einfach. Aber trotzdem, die Kinder und die Erwachsenen, die kommen, freuen sich sehr. Aber wir alle freuen uns auch wieder, wenn wir hoffentlich mal wieder das Haus voll machen können und alle ohne Maske rumlaufen können.
Welche Leute kommen ins Theater?
Kinder von 3, ich sage immer so spaßeshalber, bis 103. Also alle. Ob das Kinder sind, ob das Jugendliche sind, ob das die Eltern dann sind oder ob das die Großeltern sind, zu uns kommen alle Altersgruppen. In den Abendvorstellungen kommen natürlich mehr Erwachsene, aber in den Nachmittagvorstellungen zu den Kinderveranstaltungen, da ist es ganz gemischt. Da kommen die Kinder mit ihren Eltern oder ihren Großeltern. Also es ist sozusagen halbe halbe.
Vielen Dank, dass Sie unsere Frage beantwortet haben.
Es war mir ein großes Vergnügen, euch hier im Münchner Marionettentheater begrüßen zu dürfen.
Soweit Siegfried Böhmke, Intendant des Münchner Marionettentheaters in der Blumenstraße. Mit dem haben wir schon am 14. Juli gesprochen.
Aufführungen des Theaters demnächst sind zum Beispiel am 10., 11. und 12. Dezember. Aufgeführt wird die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens für Kinder ab 6 Jahren. Mehr Informationen bekommt ihr unter www.moema-theater.de.
Jetzt hören wir Musik von Jan aus der Iservorstadt.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Sie haben Lora München eingeschaltet und Sie hören eine Sendung über das Gärtnerplatzviertel und das Glockenbachviertel. Die Radiogruppe der Mathilde-Eller-Schule hat sich als nächstes angeschaut, wie viel Grün es in den beiden Vierteln gibt.
Natürlich sind da die Isarauen, die sind allerdings nicht in den Vierteln, sondern auf der anderen Flussseite. Da muss man erstmal über eine der Brücken. In den Vierteln selbst gibt es nämlich nicht so viel Grün, bis auf den alten Südfriedhof.
Schön bzw. grün ist auch noch die Stelle, wo der Westermühlbach nicht unter der Erde ist. Und da haben wir vorbeigeschaut und mit einigen Leuten geredet. Interessanterweise wussten nur die wenigsten, wie der Bach überhaupt heißt.
Wissen Sie, an welchem Bach Sie hier sind?
Das ist eine gute Frage. Der Brudermühlbach? Nee. Glockenbach? Nee.
Westermühlbach.
Westermühlbach. Irgendwas mit einer Mühle war es.
Ja, das weiß ich. Das ist der Westermühlbach.
Das ist Glockenbach.
Nein. Wie heißt dann?
Westermühlbach.
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 Okay. Ja, vielleicht im Isar? Weiß es nicht. Nee, was heißt das?
Nein, das ist der Westermühlbach.
Westermühlbach, ah, okay.
Ja, am Glockenbach bin ich.
Falsch.
Nicht? Ist nicht der Glockenbach?
Nein.
Ah.
Westermühlbach.
Ah, there you go.
Was gefällt Ihnen hier?
Als Hundebesitzer ist hier sehr gut, weil es ist ein Grünflecke, der Hund kann freilaufen und sein Geschäft machen. Natürlich muss man das auch aufheben, was manche Leute leider nicht tun. Und es ist ein hübscher Platz.
Mir gefällt hier den Schatten, den der Bach und die Bäume im Sommer vor allem geben, dass es kühl hier ist, dass man hier entlang spazieren kann.
Was mir hier gefällt?
Ja.
Alles. Besonders Leid.
Im Bach hier, ja, es ist sehr schön. Sehr schön. Ich liebe diese Straße hier. Ich war zwei Minuten von hier. Es gibt eine Straße, Geierstraße, und das war meine erste Wohnung hier in München.
Weil es so viel schön grün ist. Mitten in der Stadt, wo sonst nur so Häuser stehen, plötzlich fließt ein Bach und ganz viele Bäume drumherum und die Vögel zwitschern. Wir hören es ja, ist doch wunderbar. Es ist ein schöner Erholungsraum.
Nun, also generell ist das Viertel hier sehr schön grün. Und das gibt es in anderen Städten nicht so wie hier in München. Und dann haben wir hier in der Isarvorstadt natürlich nochmal einen besonderen Vorteil mit dem Westermühlbach und der Isarnähe direkt. Also ich würde sagen, die Parkanlagen, der Friedhof ist auch gleich um die Ecke. Ist auch schön.
In München gibt es noch ganz viele Stadtbäche. Die meisten sind unter der Erde. Wie fänden Sie es, wenn die Bäche wieder oben fließen würden?
Aha, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, die meisten Bäche verlaufen zum Beispiel hier. Das geht unter die Häuser. Da müssen sie die Häuser abreißen. Also, manche sind unter Straßen und ich bin ein Autofahrer. Und sie haben allein hier im Viertel mit der Gastronomie, mit der Frauenstraße, haben aber Hunderte von Parkplätzen weggenommen. So gesehen bin ich nicht dafür,
dass die Becke dann hochkommen. Also ich als Autofahrer sehe nur Nachteile, weil, wie gesagt, wir haben schon viel verloren. Natürlich für die Schönheit der Stadt wäre das sicherlich vom Vorteil, wenn man rein aus Schönheitsaspekt betrachten würde.
Ich fände es super, wenn so in München ein kleines Venedig wird und man hier an kleinen Bächen entlang spazieren könnte in ganz München. Das hätte Vorteile, dass sich Leute draußen treffen können, dass insgesamt ein schöneres Stadtbild gibt, dass es kühler ist, dass Leute mehr Sport treiben, weil die draußen mehr sind.
Ja, stimmt. Es sind bis zu 60.
Wie finden Sie es, wenn die Bäche wieder oben fließen würden?
Ja, sicher wäre das schöner.
Welche Vorteile hätte das?
Wir haben Vorteile, weil wir bessere Luft haben.
Ja, das ist eine gute Frage. Am besten on the surface, I think.
Welche Vorteile hätte das?
Party machen, für die Kinder spielen und für den Vogeln und so weiter, weiß es nicht, aber gute Frage.
Das fände ich schön, weil dann würde es genauso an vielen Stellen so ausschauen wie hier am Westermühlbach und das ist natürlich eine schöne Sache für München, wenn nicht alles nur Beton ist.
Wenn man die an die Oberfläche verlegen würde, ja, das wäre schön. Man hat ja vor einiger Zeit auch die Isar renaturiert, das war auch super, fände ich gut.
Welchen Vorteil hätte das?
Ich glaube, das kollidiert wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Stadtplanung und den freien Flächen, die man da dafür bräuchte. Ich weiß auch gar nicht, wo diese Bäche fließen, aber ganz generell wäre dann die Stadt wieder etwas lebenswerter, würde ich sagen. Aber mehr zu dem Thema weiß ich tatsächlich gar nicht. Also ich wüsste nicht, welche Konsequenzen das hat, außer die Stadtplanung, die darauf eingehen müsste.
Soweit unsere kleine Umfrage am Westermühlbach. Wenn die Stadtbäche wieder an der Oberfläche geholt werden, wäre die Stadt sicher lebenswerter.
Welche Konsequenzen das sonst noch hat, außer dass die Stadtplaner darauf eingehen müssten, weiß ich aber nicht. Das hat der letzte Befragte gesagt. Einer, der das aber ganz genau weiß, ist Martin Hensel vom Bund Naturschutz München.
Dann muss man sich vorstellen, wäre das ein unglaublicher Gewinn für die Lebensqualität in der Stadt. Wir kennen das ja hier aus München weniger, aber vielfach aus Urlaubsregionen. Wenn wir unterwegs sind, wo setzt man sich hin, wo lässt man die Seele baumeln, wo ruht man sich aus? Dort, wo es schön ist, und das ist in der Regel, sind es Orte, wo es grün ist und wo auch Wasser vorhanden ist. Und fließendes Wasser hat eine ganz eigene, ganz besondere Attraktivität. Übrigens nicht nur für uns Menschen. Nicht nur wir finden das schön, auch ganz viele Tier- und Pflanzenarten sind mit diesem Wasser verbunden. Gerade Stadtbäche sind in dieser ja üblicherweise hochverdichteten Zone in den Innenstädten, sind es grüne oder grün-blaue Lebensadern, entlang derer sich Tiere ausbreiten können, beispielsweise der Biber, der dann dort schwimmend auch neue Gebiete erreichen kann. Aber auch viele Insekten, viele Libellen, viele Schmetterlinge und Vögel kommen hier vor, weil sie hier Nahrung finden, weil sie Unterschlupf finden. Denn es ist ja so, normalerweise haben wir ja keine Stadtbäche, die in ein Betonkorsett eingefasst und rechts und links daneben sind gleich wieder versiegelte Flächen, sondern wir haben in der Regel unbefestigte Uferstreifen, da wachsen Büsche, da gibt es mal eine Rasenfläche, da blüht etwas, da können Bäume wachsen. Und diese Strukturvielfalt, die mit den Bächen einhergeht, bedingt ganz natürlicherweise, dass hier viel mehr Tier- und Pflanzenarten vorkommen, als wenn die Fläche ja versiegelt wäre.
Bis ins 19. Jahrhundert hinein war Menzel geprägt von knapp 60 Stadtbächen. Fast alle wurden ausgetrocknet oder unter die Erde fielen. 175 Kilometer Wasser fließen unter Erde durch Menzel.
Einige Straßennamen wie Dreimühlenstraße, Brudermühlstraße oder Gewürzmühlstraße weisen darauf hin, dass es hier Bäche gegeben hat. Wenige Bäche sind, zumindest in Teilen, noch an der Oberfläche.
Zum Beispiel der Auermühlbach, der Westermühlbach, der Gugelmühlbach, der Schwabinger Bach oder der Eisbach, der an diesen Bächen schon mal war, weiß, wie schön es dort ist.
Vor 4 Jahren gab es eine Initiative der Umweltschutzorganisation Green City vom Sendlinger Tor aus, wieder einen Stadtbach, den westlichen Stadtgrabenbach, nach oben zu holen und durch die Herzog-Wilhelm-Straße fließen zu lassen. Vorschläge für die Freilegung von weiteren Bächen gab es zudem am Lehmbachplatz, am Stachus und am Odeonsplatz sowie zum Glockenbach in der Pestalozzi-Straße.
2019 sprach sich der Stadtrat zwar grundsätzlich dafür aus, an der Herzog-Wilhelm-Straße den Bach wieder an die Oberfläche zu holen. Passiert ist seitdem aber wenig, auch von den anderen Vorschlägen hat man nichts mehr gehört.
Dabei dienen Stadtbäche nicht nur als Lebens- und Erholungsraum für Menschen, Tiere und Pflanzen, sondern haben angesichts des Klimawandels eine weitere wichtige Funktion, sagt Martin Hensel.
Ein anderer Aspekt ist, dass diese Stadtbäche natürlich auch Kühlakkus oder Kühllinien sind. Hier ist es deutlich kühler, als wenn die Fläche versiegelt wäre. Hier wird Wärme abtransportiert, statt zurück auf uns gestrahlt. Und auch deswegen sind solche Flächen besonders attraktiv. Deswegen ist es hier ja auch schön, sich aufzuhalten. Deswegen bleibt man hier gerne. Und gerade wenn man jetzt mit Blick auf die Klimaerwärmung die Temperaturkarte der Stadt mal anschaut, dann sieht man, dass wir an heißen Sommertagen großflächig, also Bereiche haben, gerade in der Innenstadt, aber auch dann Richtung Mittlerer Ring, also auch nach außen gehend, wo die Lebensbedingungen, die Wissenschaftler sprechen hier von der bioklimatischen Situation für den Menschen, nicht mehr gut sind, also suboptimal bis noch deutlich schlechter. Und die Richtung, in die es gehen muss, also der Handlungsauftrag ist klar, hier muss Kühlung herbeigebracht werden, hier muss für Kühlung gesorgt werden, denn wenn wir das nicht machen und durch den Klimawandel die Temperatur immer noch mehr ansteigt, dann verschlechtert sich diese jetzt schon nur noch so Lala-Situation immer weiter ins Negative, bis wir zum Schluss mit Lebenssituationen als Menschen zu kämpfen haben, die für uns nicht mehr gesund sind.
Sagt Martin Hensel vom Bund Naturschutz in München. Eindringlich warnt er davor, das Thema Kühlung für Mensch und Natur auf leichte Schulter zu nehmen.
Es gehe angesichts stetig steigender Temperaturen in München nicht mehr darum, ob man Stadtbäche an die Oberfläche holt, sondern darum, auf welche Weise und wie schnell man das macht.
Kühlung der Stadt ist unser elementarer Grundauftrag in der aktuellen Zeit. Und da gibt es 2 wesentliche Faktoren, wo wir ansetzen können. Das ist die grüne Infrastruktur, das sind also alles Bäume, Sträucher, Gras, also alle sonstigen unversiegelten Flächen. Und es ist die blaue Infrastruktur, das ist Wasser. Wasser an der Oberfläche, wie bei den Stadtbächen. Oder Wasser, was dann bei Starkregen auch versickern kann, was in den Untergrund eindringt, dort für die Bäume wiederum zur Verfügung steht, gewissermaßen gespeichert wird und von den Bäumen dann über die Wurzeln und die Blätter ja wieder an die Atmosphäre abgegeben wird und dort zur Kühlung beiträgt. Also jeder kennt das, ein nasses Handtuch über den Rücken gelegt, ist kühl, das ist diese Verdunstungskälte oder Kühle, die wir spüren. Und dasselbe passiert im Stadtklima. Feuchtigkeit bringt Kühle, genau das brauchen wir.
Das war Martin Hensel vom Bund Naturschutz München. Die Umweltorganisation hat ihren Sitz ebenfalls im Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, nämlich im Klinikviertel in der Pettenkofer Straße 10. Fazit:
Stadtbäche sorgen für Kühlung im Stadtviertel und schaffen Lebens- und Erholungsräume für Menschen, Tiere und Natur in der Stadt. Deswegen wäre es toll, wenn Stadtbäche aus dem Untergrund nach oben geholt werden. Leider tut sich nichts.
Gerade der namensgebende Bach des Glockenbachviertels, der inzwischen an keiner einzigen Stelle mehr erreichbar ist, könnte doch das viele, viele Grau in der Pestalozzi-Straße bunter machen.
Hier ist Lora München auf der 92.4. 92.4.
Wir kommen zum alten Südfriedhof. Der Friedhof befindet sich zwischen der Teilgenerstraße und Pestalozzi-Straße.
Alter Südfriedhof heißt der Ort deswegen, weil hier niemand mehr begraben wird. Schon 1563 wurde er angelegt. Damals lag der Friedhof noch außerhalb der Stadtmauern Münchens.
Die Menschen aus dem Friedhof nutzen den denkmalgeschützten Ort als Park zum Spazieren gehen wir auch.
Mir hat es gefallen, dass das schön, dass er aussieht wie ein Wald und da waren so schöne Gräser, Moos und so.
Mir hat gefällt die Skulptur.
Den Gärtner vom Gärtnerplatz da vorne und den Löwenbräu.
Dass da Bänke sind.
Diese Kreuze.
Da waren auch Bäume und so, die Sonne hat gescheint. Das sah aus wie ein Wald.
Ja, das hat mir alles gefallen, ja. Ja, die alten Sachen. Ja, diese. Ja, dieser Löwe.
Bäume.
Da gibt's Wege. Das ist sehr schön.
Wenn ihr da seid, was würdet ihr dort machen wollen?
Spazieren. Also einfach geradeaus gehen und reden.
Und Bank sitzen.
Keine Ahnung.
Spazieren.
Spazieren gehen und einfach schauen.
Ich werde da sitzen und gucken. Auf dem Bank. Ja, ich werde auch sitzen auf der Bank.
Und ich will spazieren gehen und auf der Bank sitzen. Und ja.
Soweit unser Bericht aus dem alten Südfriedhof. Der alte Südfriedhof ist zwar ein Ruhe- und Erholungsraum, aber er ist verständlicherweise kein Ort, wo man sich gemeinsam verabredet, ratscht oder gar feiert.
Einen tollen Ort des geselligen Miteinanders gab es im Sommer am Holzplatz im Glockenbachviertel. Leider aber nur bis zum 24. Oktober. Was da zu finden war, das schildert uns Beate Bicambek, Mitglied im Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt, Iservorstadt. Wir haben am 7. Oktober mit ihr gesprochen.
Am Holzplatz haben wir vom Bezirksausschuss beantragt, dass wir ihn als Sommerstraße benutzen dürfen. Da wurde dann zugestimmt, dass die inneren Parkplätze, das sind 4 bis 6 Parkplätze, dass die freigestellt werden und man diesen inneren Holzplatz als Sommerstraße benutzen kann. So, jetzt wollen wir ja eigentlich den Holzplatz umgestalten und haben das schon seit Jahren eigentlich vor. Verschiedene Anträge aus Bürgerversammlungen, der Kinder- und Jugendeinwohnerversammlung liegen vor. Und tatsächlich, wenn man den Holzplatz anschaut, denkt man immer, der könnte auch ein bisschen schöner ausschauen.
Beschreiben Sie ihn doch mal.
Ja, am Holzplatz gibt es das ehemalige Pissoir und 2, 3 Bänke. Mit einem Weg, der so durchgeht, links und rechts ein paar Büsche und noch ein paar Kastanien und 2 Eiben und Parkplätze, ein bisschen Freischankfläche. Und der erste Punkt, den wir geschafft haben, war, dass das Pissoir bemalt wurde. Das war auch ein bisschen schwierig, weil es unter Denkmalschutz steht und eigentlich dann nicht angetastet hätte werden sollen, sondern eher in seinen ursprünglichen Zustand hätte zurückversetzt werden sollen, allerdings ohne Funktion als Pissoir. Stinkt zu sehr. Und wir konnten dadurch, dass wir dann eine Gestaltung in diesem Metallgrün vorgeschlagen haben, konnten wir die Umgestaltung genehmigt bekommen. Das hat Graphism, der Jörg Solzbacher und der Michael Gmeiner, die haben das bemalt und haben 3 Personen dort dargestellt, nämlich den Freddie Mercury, den Rainer Werner Fassbinder und den Albert Einstein. Den erkennt man nicht so ganz, weil er wurde als junger Bursche dargestellt, der ja hier in unserem Viertel aufgewachsen ist. Initiative war dafür Martin Arz und dann sehr viel Unterstützung und Engagement mit aus dem Bezirksausschuss. Das war Nummer 1, dass das Pissoir wieder ordentlich ausschaut und auch ein bisschen als Denkmal gewürdigt werden kann. Nummer 2 wäre dann jetzt gewesen, dass wir insgesamt die Umgestaltung machen. Und da wollten wir jetzt die Sommerstraße auch nützen, um zu sehen, wie es denn ausschauen würde, wenn die Oberfläche anders ist. Und dann gab es Anwohner, die wollten gerne Pool spielen, sodass wir dann uns informiert haben, was ist denn der beste Pool-Unterlage. Naja, Kies, Stein kann man nicht machen wegen der Kanalisation. Da schwemmt uns den Sand in die Kanalisation. Aber dann haben wir vom MTV die Unterstützung und den Rat bekommen, doch einfach einen Rollrasen zu nehmen, denn normale Wiese ist ganz gut geeignet für Bullspielen. So haben wir dann relativ kurzfristig, und deswegen ist es vielleicht auch als Projekt nicht so bekannt geworden, haben wir sehr kurzfristig geschaut, dass wir eine Finanzierung hinbekommen und den Rollrasen bestellen und das alles mit den Nachbarn koordinieren und auch genehmigt bekommen. Jetzt gibt es natürlich keine Genehmigungen, die irgendeiner Art einen Rollrasen im öffentlichen Raum zu legen, zumal der öffentliche Raum dann schon umgewidmet war als Sommerstraße. Und ja, wir haben dann einen Parklet-Antrag genommen und den bestmöglich ausgefüllt und einfach an alle Institutionen geschickt mit der großen Bitte, doch dieses Projekt möglich zu machen, da es eigentlich sowohl zu den Mobilitätsprojekten passt, als auch zu Begrünungsprojekten, die wir alle in München vorhaben. Und wenn man das nicht einmal ausprobiert, wie das ausschaut, wenn nicht jetzt, wann denn dann sollen wir sowas mal ausprobieren? Und es wurde dann tatsächlich via E-Mail als Sondergenehmigung genehmigt.
Und wie wurde es angenommen von den Bewohnerinnen und Bewohnern, von den Gewerbetreibenden, wer auch immer da, oder auch von den Gästen, die es gibt ja in der Ecke ja auch viel Gastronomie?
Ja, also aus meiner Sicht, also alles, was zu mir gekommen ist, wurde das sehr gut angenommen. Ich glaube, das Erste ist das Optische. Das habe ich völlig unterschätzt, wie es ist, wenn ein Stück, was sonst nur Teer ist, schwarzer Teer oder grauer Teer, wenn das plötzlich grasgrün ist. Das ist so schön. Und gerade wenn das Abendlicht reinscheint, das hat so viele Menschen einfach ästhetisch auch berührt. Das hat mich dann wiederum berührt, dass das so eine große Auswirkung hat. Das Zweite war, natürlich gab es immer wieder mal Bullspiele und dabei konnte man gut feststellen, dass die Menschen etwas brauchen, was sie gemeinsam im öffentlichen Raum machen können, ohne dass man zu eng zusammen und zu viel Vorleistung haben muss. Also eigentlich tun wir aktuell in den öffentlichen Raum spazieren gehen oder wir sind unterwegs, um etwas zu erledigen. Oder man sitzt auf einer Bank alleine und liest was. Oder man sitzt zusammen in der Kneipe und trinkt was. Aber die neueren Erkenntnisse zeigen, dass man etwas gemeinsam im öffentlichen Raum tun möchte. Tischtennis spielen, Bull spielen, Schach spielen. Und dann kommen die anderen Nachbarn dazu. Und mir haben eben die Nachbarn, die Mitinitiatoren waren, die haben mir gesagt, es ist interessant, wir haben so viele neue Nachbarn kennengelernt, die hatten wir alle früher überhaupt nie getroffen. Und ich glaube, das ist mit der Kern, was eine Umgestaltung halt auch berücksichtigen muss. Wie bekommt man die Menschen, die Anwohner, stärker ins Gespräch?
Sie würden sagen, das ist ein Gewinn an Aufenthaltsqualität an dem Holzplatz. Und es ist natürlich auch ein Gewinn für die vielen Menschen, die dort leben, arbeiten, wohnen, Gewinn an Lebensqualität.
Ja, auf jeden Fall. Also es gab einen Nachbar, der raucht da immer seine Zigarre am Abend, weil er es zu Hause nicht darf und sagt, super, seither kann er hier in Ruhe sitzen und seine Zigarre rauchen. Und ich habe vorher noch vergessen, gut treffen in öffentlichen Plätzen und gut vernetzen tun sich meistens nur die Mütter mit Kindern und die Väter, Mütter, Väter mit Kindern, weil die Kinder gemeinsam spielen, dann kommt man in Kontakt. Und so etwas brauchen aber auch Senioren und die anderen Nachbarn, die halt ohne Kinder sind. Das hat man auch deutlich gesehen. Also es braucht Sitzplätze, Begegnungsplätze und tatsächlich ist die Ästhetik, darf man überhaupt nicht unterschätzen, also wie so ein Platz ausschaut, dass die Menschen dann auch mitmachen und ihn pflegen. Zum Beispiel hat einer der Wirte dann gleich einen Rasensprenger gekauft, um ihn gescheit zu wässern und die achten dann auch ein bisschen mit drauf und die anderen Nachbarn haben das Laubzaum gerecht und man konnte gleich sehen, wenn die Sachen auch schön ausschauen, dann achten auch die Menschen besser auf sie.
Also es ist ja toll, wenn auch die Anwohnerinnen und Anwohner, die Gewerbetreibenden, da gleich mithelfen und das dann auch annehmen. Gibt es da schon Ideen, wenn das jetzt so gut angenommen wurde, dass man das wiederholt, vielleicht sogar verstetigt, immer an den Ferien oder wann auch immer?
Ja, das müssen wir im Bezirksausschuss im Nachgang nochmal mit allem Feedback von den Nachbarn, das wir erhalten haben, über unseren Briefkasten zum Beispiel oder auch via E-Mails, das würden wir gerne noch besser aufbereiten. Es ist ja eigentlich auch nicht richtig, einen temporären Rasen auf eine Teerfläche zu legen, der dann auch wieder entsorgt werden muss oder muss man dann wieder einen neuen Platz suchen, wo man ihn hinlegen kann etc. Denn ich habe schon erfahren, dass es die Kastanien zum Beispiel, die dort wachsen, gar nicht so gerne haben, wenn dann nochmal 5 cm Schicht wieder draufkommt. Also suchen wir zusammen mit dem Gartenbaureferat einen anderen Platz, wo der Rollrasen dann hin kann. Es ist ein temporäres Projekt. Mir wäre lieber, wir könnten vielleicht schrittweise die Umgestaltung vom Holzplatz dann angehen und etwas machen, was für die Anwohner oder für die Mehrheit der Anwohner zumindest dann den Platz so herzurichten, wie sie ihn sich dann wünschen. Wir haben schon 2-mal verschoben, aber wir haben da fest eingeplant, eine Einwohnerversammlung zu machen mit den Ergebnissen was wir bisher ausprobiert haben und an Meinungen eingesammelt haben.
Soweit Beate Bitschambek vom Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt. Dort ist sie die Vorsitzende des Unterausschusses Kultur, Jugend, Soziales sowie Kinder- und Jugendbeauftragte des Stadtbezirks.
Bis zum 24. Oktober konnte man Ball oder Boccia auf dem Holzplatz im Glockenbachviertel spielen. Hoffen wir, dass es das nächstes Jahr wieder gibt.
Und damit ist unsere Sendung über das Gärtnerplatzviertel und Glockenbachviertel zu Ende.
Mikrofon, verabschieden sich Lena.
Akin.
Victoria.
Martina.
Denisa.
Giuseppe.
Aminata von der Radiogruppe der Matilda Ella Schule in der Glänzelstraße.
Und Dietmar von Lora München in der Schwanthaler Straße.
Die soeben gehörte Sendung wurde unterstützt vom Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt der Stadt München.